Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Ihren ersten Auftritt in einem Talentwettbewerb hatte sie mit 13. Mit 19 hat sie sich den dritten Platz in einem Nachwuchswettbewerb bei Radio Luxemburg ersungen. Und mit 23 hat sie uns am Samstagabend in unserem Wohnzimmer besucht. 1984 war das, in dieser Sendung.
Und der Titel heißt Verträumt und unter V im Schlager-ABC Isabelle Varell.
In deinen Augen liegt das Sternenmeer. In meiner Seele ist Musik. Sie spielen Billie Jean. Ich tanz mit dir.
Isabelle Varell, Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin und Buchautorin. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo Marion, ich freue mich sehr. Huch, da kamen ja Erinnerungen jetzt gerade wieder hoch.
Ja, es war die legendäre ZDF-Hitparade bei Dieter Thomas Heck. Und das war immer live damals?
Ich kann mich ganz genau an diesen Auftritt erinnern. Das ist natürlich immer live gewesen, der Gesang. Natürlich war die Musik immer vom Band. Und man hörte auch an diesem extremen Vibrato in meiner Stimme meine Aufregung. Und ich weiß noch genau, dass der Regisseur damals, der hatte, als das Lied anfing, nur meine Augen in der Kamera und ich sollte mich nicht bewegen, kein Stück.
Okay.
Und so ging dieser Hitparadenauftritt für mich los und ich habe die Hitparade ja mein ganzes Kinder- und Jugendzeit habe ich das immer gesehen und plötzlich war ich da selber drin, das war sehr aufregend.
Wie war das, wenn man wusste, Mensch, du bist jetzt dabei in der Hitparade?
Ja, da ist für mich schon ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich wollte ja unbedingt Sängerin werden. Sie haben das ja gerade so ein bisschen aufgezählt. Ich war schon mit 13 auf irgendwelchen Bühnen. Damals gab es ja noch keine Castingshows. Und ich habe halt diese Nachwuchsbühnen für mich genutzt, die manchmal sogar eher zur Volksbelustigung da waren. Also an der Ostsee zum Beispiel und so. Aber ich habe das immer sehr ernst genommen. Für mich waren das erste Erfahrungen. Ich habe meine Stimme für mich entdeckt. Deswegen wollte ich auf die Bühne. Ja, und dann war das einfach toll, den ersten Plattenvertrag zu bekommen. Dieter Thomas Heck hörte dann eigentlich quasi auf, als ich anfing. Aber ich habe es dann nochmal geschafft, zu seiner Zeit da reinzuflutschen.
Noch ein bisschen was mitgenommen von den guten alten Hitparadenzeiten. Aber die guten alten Zeiten, die sind ja jetzt. So heißt nämlich das neue Buch von Isabelle Varell, von dem es dann später in der Sendung noch 3 handsignierte Exemplare zu gewinnen gibt. Und warum es so wichtig ist, sein Leben nicht als Problem, sondern als Chance zu begreifen. Darüber reden wir in den kommenden 2 Stunden. Leider nicht persönlich. Isabelle Varell ist uns zugeschaltet, aber trotzdem verbunden im Herzen hier im HR1 Talk. Und ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
2 vom Gymnasium geflogen. Da denkt man im ersten Augenblick vielleicht eher an einen Jungen. Aber das war tatsächlich die wilde Schulkarriere von Isabelle Wehrmann, die wir als Isabelle Varell kennen. Isabelle, was war denn so schrecklich an der Schule, dass Sie da nicht so gern hin wollten?
Ja, also ich hatte ja keine so besonders gute Kinder- und Jugendzeit. Ich hatte nicht die heile Welt, nicht die heile Familie. Ich bin ein Scheidungskind gewesen mit 9 Jahren und habe mit 9 verstanden, hatte nur noch keine Worte dafür damals natürlich als kleiner Mensch, dass Glück überall zerbrechen kann. Und meine Eltern haben sich einen Rosenkrieg geliefert, beziehungsweise meine Mutter. Es folgte dann für mich eine, ja, ich kann das sagen, eine harte Jugendzeit als Teenager mit einer Mutter, die eben meinem Vater nicht verzeihen konnte und ihre Rache quasi ja, an mir ausgelebt hat. Denn ich war meinem Vater sehr ähnlich und das habe ich zu spüren bekommen. Und das äußerte sich in einer viel zu harten Strenge, in Gewaltausbrüchen, in unkontrollierten. Und so war meine Kindheit. Ich fühlte mich eigentlich nur auf der Bühne gut. Ich habe kein Selbstvertrauen bekommen. Eine heile Familie ist für mich eine Familie, wo man miteinander redet, wo man reflektiert, wo auch Scheitern erlaubt ist. Aber ich kannte ja gar nichts anderes. Ich kannte nur Angst haben vor der nächsten Tracht Prügel. Ich bin ein Kriegsenkel. Die Generation meiner Eltern, wenn sie so waren wie meine Mutter, hat halt gedacht, das schadet nicht. Und natürlich hat das geschadet. Das hat mir geschadet, dass ich gehört habe, du kannst nichts, aus dir wird nichts, du landest in der Gosse. Das ist hart, was ich jetzt erzähle, aber so war es eben. Und ich bin heute froh, dass ich das aussprechen kann.
Dass Sie so rebelliert haben und dass Sie auf die Bühne gehen wollten, das steht so ein bisschen, vielleicht auch aber nur vordergründig, im Kontrast dazu, dass Sie eine solche Herabwürdigung zu Hause erlebt haben. Ja, nicht nur Gewalt, sondern auch psychische, körperliche Herabwürdigung. Wie passt das zusammen? Wollten Sie diesen Weg unbedingt gehen, um endlich gesehen zu werden? Oder was war da die Motivation, dass Sie sagen, ich schmeiß die Schule und ich werde Sängerin?
Ja, ich glaube erstmal dieses Ausrasten in der Schule, diese kleinen Sünden, die ich da begangen habe, auf die ich wirklich nicht stolz bin, das war wirklich wahrscheinlich die Sucht nach Aufmerksamkeit, Anerkennung. Und die Bühne ist das dann ja in vollem Maße. Also auf einmal empfängt man Aufmerksamkeit, Anerkennung und es ist im Grunde genommen der Schrei nach Liebe.
Hat Ihre Mutter das irgendwann mal wertgeschätzt, also Ihren beruflichen Weg, den sie auch teilweise noch miterlebt hat? Hat sie da irgendwann mal gesagt, doch, das hast du richtig gemacht, oder haben Sie das nie von ihr gehört?
Ja, also meine Mutter war natürlich ursprünglich sehr gegen diesen Beruf. Klar, das war die Generation, mach was Sicheres, lern was, studier was und so. Aber es war ja klar, ich wurde in der Schule immer schlechter. Mich hat das einfach nicht mehr interessiert, mich um etwas anderes zu kümmern. Später dann war es in der Tat so mit meiner Volljährigkeit, ging für mich mein Leben los und ich bin sofort zu Hause ausgezogen, mit 18 auf dem Schlag. Ich habe ein völlig selbstbestimmtes Leben gelebt, habe sofort mein Geld verdient. Ich habe ja keine Ausbildung gemacht, ich bin sofort Kellnern gegangen und habe auf Messen gearbeitet, habe gearbeitet, wo ich nur konnte, um mir meine Miete bezahlen zu können. Und da gab es dann schon, hat meine Mutter bei sich selbst das Ruder rumgerissen, weil sie dann schon gemerkt hat, wenn sie so weitermachen würde, jetzt mit einer volljährigen Tochter, dann würde sie mich verlieren. Und wir haben dann uns angenähert. Und leider konnte ich das mit ihr nicht so richtig klären, was in der Zeit vorher alles passiert ist. Sie hat das wahrscheinlich aus Schamgefühl abgetan. Es wäre doch alles nicht so schlimm gewesen. Sie war nicht so richtig gesprächsbereit. Nun war ich natürlich auch nicht so fähig, diesem Konflikt in den Mittelpunkt zu gehen. Das würde ich heute ganz anders können. Wenn meine Mutter heute noch leben würde, vorausgesetzt, sie wäre gesund und stabil, dann müsste sie sich einem ganz anderen Gespräch stellen. Ich habe für mich viel geschafft in den letzten Jahrzehnten durch die Menschen, die mich begleiten, durch meine tiefen Freundschaften, durch die Menschen, bei denen ich auch das Gespräch gelernt habe in den 80ern, damals in meinen 20er Jahren. Und das war dann eine gute Entwicklung in meinem Leben, würde ich jetzt mal sagen.
Die Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Isabel Varell, heute hier im hr1 Talk. Sie war die Andrea Weller in der ARD-Vorabendserie Rote Rosen. Sie war die Linda Schneider in der Ärzte-Serie In aller Freundschaft. Sie hat mitgespielt in zahlreichen Fernsehfilmen. Sie hat im Kultmusical Hairspray als gemeine TV-Chefin Verma von Tassel überzeugt. Sie hat auf großen Schlagerbühnen gesungen und in Boulevardproduktionen mitgewirkt. Und aktuell moderiert sie die ARD-Vormittagssendung Live nach 9. Isabel Varell, heute unser Gast im hr1 Talk. Isabel, das klingt nach einem absolut ausgefüllten, bunten Künstlerleben. Wollten Sie schon immer so breit aufgestellt sein oder hat sich das über die Jahre eher so ergeben?
Ja, wenn Sie das so aufzählen, also ich muss das manchmal wirklich sagen, dass ich selbst kaum glauben kann, was ich alles schon gemacht habe. Also ursprünglich war der Wunsch, wirklich Sängerin zu werden. Ich war durch die 70er Jahre geprägt durch Künstlerinnen wie Shirley Bassey und Liza Minnelli. Ich habe mich immer als Chansonsängerin eher gesehen, die im Lichtkegel steht und singt. Und dann kamen aber erstaunlicherweise diese anderen Dinge in mein Leben gefallen, wirklich. Und das habe ich immer dankend angenommen. Ich konnte mir das alles auch immer vorstellen, dass ich das kann. Und dann bin ich da reingestürzt und habe diese Aufgaben auch größtenteils immer erfüllen können. Und dann gab es natürlich am Wegesrand auch gelegentlich mal Menschen, die gesagt haben, Mensch, wenn du dich zu breit aufstellst und dich nicht auf manche Dinge wirklich auf eine Sache so total konzentrierst, dann kann das auch sein, dass diese eine Sache vielleicht nicht so durch die Decke geht. Aber ich konnte schwer Nein sagen zu tollen Angeboten, wie Sie es gerade schon aufgezählt haben. Deswegen habe ich nie etwas bereut und liebe mein breit aufgestellt sein. Es hat mir auch in Durststrecken den Kalender gefüllt. Es lief ja nicht immer gut. Mein Beruf war ja schon, trotz der unterschiedlichen Bühnen, auf denen ich mich bewegt habe, ein Auf und Ab.
Was ist denn, wenn Sie es so mit einem Begriff benennen müssten, was ist das Schönste und was ist das Schwierigste an einem solchen Leben?
Also das Schönste ist eigentlich, wenn man seine Angst überwunden hat, wenn man es schafft, das ist so ein unglaublich glückserfüllendes Gefühl. Das ist das Schönste und das Schrecklichste ist genau das eben auch. Hm. Diese Zweifel, diese Ängste, nicht bestehen zu können, zu scheitern. Weil ich habe ja immer vermittelt bekommen, Scheitern ist etwas Schreckliches. Man darf nicht scheitern. Und heute weiß ich, das stimmt ja gar nicht. Es ist gar nicht schlimm zu scheitern. Aber das habe ich nicht gewusst.
Wer viele Jahre im Showgeschäft arbeitet, der muss sich nicht nur Herausforderungen stellen, sondern der muss sich auch manchmal neu erfinden. Und warum das gerade für Frauen besonders hart sein kann, darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk mit Isabel Varell.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und Isabel Varell, die in ihrem abwechslungsreichen Künstlerleben schon einiges gemacht hat. Unter anderem ist sie angetreten beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 1990. Mit einem Song, den ihr damaliger Ehemann Drafi Deutscher für sie komponiert hat. Melodie d'Amour. Isabel, wie war das denn, mit ihm zusammenzuarbeiten?
Mit Drafi zusammenzuarbeiten, das war schon toll. Im Studio war er, wenn ich gesungen habe, sehr einfühlsam. Das war schon mit ihm immer etwas ganz Besonderes.
Er hat ja auch noch andere ihrer Songs produziert. Das war beruflich, also wie Sie auch gerade sagen, eine durchaus kreative Zeit. Aber privat lief es leider überhaupt nicht gut. Wie kriegt man diese Balance hin oder bekommt man das dann überhaupt hin in so einer Situation?
Ja, also ich habe es ja nicht hinbekommen. Wir waren ja auch nicht so lang zusammen. Ich musste dann einfach gehen. Und ich würde das jetzt nicht sagen, wenn er nicht selbst seine Schwächen öffentlich gemacht hätte. Deswegen kann ich das jetzt hier so sagen. Das waren die Drogen. Uns hören bestimmt jetzt Menschen zu, die auch einen Partner haben, der Drogen nimmt, weil das ist weit verbreitet. Da ist der Drafi nicht der Einzige. Also ich konnte das nicht aushalten. Das belastet auch die Liebe. Dabei geht die Liebe auch kaputt. Das ging dann leider nicht. Der Drafi, den ich auch kennengelernt habe, der Drafi, in den ich mich damals verliebt habe, der eine große Liebe war für mich, war der Drafi, der keine Drogen genommen hat. Wenn er das geschafft hätte, ohne Drogen zu bleiben, ich glaube, dann wären wir ein tolles Gespann geblieben.
Jetzt haben wir über die Liebe gesprochen, über einen Song, der von der Liebe handelt, die Melodie d'Amour. Dann wollen wir das auch hören. Hier ist Isabel Varell. Wenn die ersten grauen Haare wachsen und die ersten Falten im Gesicht auftauchen und wenn da plötzlich eine 5 oder eine 6 vor der 0 steht, dann wissen wir, dass wir in der zweiten Lebenshälfte angekommen sind und nicht mehr zu den Jungen gehören. Isabel Varell, heute hier zu Gast im HR1 Talk. Bei Ihnen steht tatsächlich, ja, unfassbarerweise die 6 vor der 0. Wie ist das? Ist das nur eine Zahl oder ist das doch ein bisschen mehr?
Also ich habe dem Alter nie erlaubt, mehr als eine Zahl zu sein. Mir haben die Nullen bis jetzt nie etwas ausgemacht, wo meine Freundinnen bei 30 und 40 schon ein bisschen Puls bekamen. Aber die 60 ist jetzt ein bisschen anders, weil sie schon irgendwie früher so ein schlechtes Image hatte. Hm. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich diesen Gedanken hatte. Und dann habe ich aber auch das sofort wieder beiseite geschoben. Und diese Fähigkeit habe ich auch, da bin ich sehr dankbar dafür. Ich habe das beiseite geschoben, weil ich werde einen Teufel tun, mir mein Leben irgendwie selbst nicht schön zu gestalten, indem ich zu viel Zeit verschwende, darüber nachzudenken. Und ich meine das wirklich so und ich kann das auch in der Tat so praktizieren. Ich genieße mein Leben und es ist egal, ob ich 59 bin oder übermorgen 61. Ich möchte mein Leben genießen und Gott sei Dank kann ich mich davon immer wieder völlig frei machen.
Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Also in meine 20er möchte ich nie wieder zurück, weil das echt eine Zeit war, die schwierig in vielerlei Hinsicht gewesen ist, weil man sich da noch so finden muss. Wie ist das für Sie? Gibt es trotzdem so eine Phase oder so einen Moment, wo Sie denken, ach da, so jung wäre ich gern nochmal?
Also ich kann das nicht so wirklich sagen. Ich habe ja das Glück, dass ich wirklich mit jeder Generation arbeite. Ich habe beim Musical viel mit jungen Leuten gearbeitet. Und jetzt in der Redaktion bei Live nach 9 sind wir auch völlig durchmischte Generationen. Und ich finde das so toll, also an dem Leben der jüngeren Menschen teilhaben zu können. Und da gibt es dann schon vielleicht mal Momente, wo ich denke, oh, wie toll, wenn man so ganz glatt ist und so straff ist und so. Und ich erinnere mich dann an früher, wie unzufrieden ich mit mir selber war. Und jetzt, wo ich eigentlich gar nicht mehr so toll aussehe, finde ich mich viel besser. Was ist das? Ich verstehe das manchmal gar nicht. Ich muss damals so toll ausgesehen haben. Ich habe das aber nicht erkannt.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ne? Ist dass das man nicht da, irre?
Dass man das nicht so zu schätzen weiß, weil man mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist.
Ne? Ja, man hat irgendwie so viele Probleme mit sich selbst. Und das ist das Einzige, wo ich da manchmal denke, auch noch einmal so jung sein, sich selbst ganz toll finden. Aber vielleicht ist es auch ganz gesund, wenn man mit Zweifeln durch die Gegend geht. Ich weiß es nicht. Also, um Ihre Frage zu beantworten, eigentlich bin ich im Hier und Jetzt echt total zufrieden und wünsche mir vor allen Dingen als Frau eigentlich wirklich nicht diese angeblich gute alte Zeit zurück, weil mein Buchtitel ist wirklich mein Programm. Meine gute alte Zeit ist wirklich jetzt, also sie ist nicht früher. Es gab ein paar coole Sachen früher, wo man echt sagen kann, das war alles ein bisschen lockerer und so, aber man kann als Frau nicht wirklich die frühere Zeit als toller empfinden. Wir Frauen, wir waren einfach nicht so akzeptiert und das hat sich gebessert.
Das ist aber trotz alledem auch heute noch im Showgeschäft und in der Medienwelt für Frauen nicht so ganz einfach. Also bloß nicht alt wirken, ja, weil die Fernsehkamera und das Bild dort so hochauflösend ist. Da werden Falten weggespritzt, da werden Gesichter glatt operiert. Wie stehen Sie dazu?
Ja, also ich glaube, dass Sie recht haben, weil Männer unterspritzen sich mittlerweile ja auch schon.
Ja, stimmt. Es geht auch schon in die andere Richtung.
Ja, absolut. Trotzdem wird es wahrscheinlich immer ein bisschen so bleiben, dass ganz tief in uns allen in der Gesellschaft verankert ist, dass eine Frau älter wird und ein Mann irgendwie interessanter. Ich würde mir wünschen, dass sich das wirklich total legt. Es ist irgendwie so unter unserer Haut eintätowiert, dass es schwer loszukriegen ist. Ich selbst habe das Glück, dass ich das nicht so erlebe. Ich habe mit Ende 50 noch dieses tolle Angebot bekommen, Live nach 9 zu moderieren. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es für Frauen noch sehr schwer ist.
Die Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin Isabel Varell heute hier im HR1 Talk. Diese Sekunden, bevor man auf die Bühne muss, der Moment, in dem man sich wünscht, man hätte vielleicht doch was anderes gelernt als Schauspieler oder Sänger oder Musiker, dieses Lampenfieber vor dem Auftritt, das kennen viele Künstler. Isabel Varell heute unser Gast im HR1 Talk. Wie ist das bei Ihnen?
Ich habe natürlich immer behauptet, dass ich vor nichts Angst habe, weil ich auch denke, dass man, um den Job zu bekommen, ausstrahlen muss und senden muss, hey, ihr könnt mich nehmen. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass man 1000 Tode stirbt.
Das nur nicht zeigen darf.
Ganz genau. Ich genieße allerdings sehr, auf der Bühne zu sein. Und ich bin irgendwann auch süchtig geworden nach diesem Moment dieser Überwindung, diese Ängste zu überwinden. Und das ist wie so ein Training. Ich habe nur die Befürchtung, dass es irgendwie nachlässt, dass diese Bereitschaft, Ängste zu überwinden, dass es wie so ein schwächer werdender Muskel in Menschen ist mit dem Älterwerden. Und ich will das bei mir nicht zulassen.
Dann gucken wir mal, wie groß das Lampenfieber jetzt ist. Denn an dieser Stelle wartet unser Überraschungsgast, liebe Isabel.
Oh. Was kommt denn jetzt?
Ich bin gespannt, ob Sie ihn gleich erkennen. Ich sage guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Schönen guten Tag, liebe Isabel. Ich kann unmöglich von dieser Seite fotografiert werden. Mein Profil sieht unmöglich aus.
Ich weiß sofort, wer das ist. Bist du wirklich da, Dieter?
Ich bin wirklich da, Isabel. Ich umarme dich durchs Mikrofon.
Dieter Voss. Marianne,
vielen Dank.
Dieter Voss und Isabel Varell haben beide, für alle, die jetzt zuhören, haben beide von 2012 bis 2016 diese Sendung hier im HR-Fernsehen moderiert.
Hier sind Ihre Gastgeber Isabel Varell und Dieter Voss.
Guten Abend, guten Abend. Also ihr scheint euch gut verstanden zu haben, denn ihr hattet bald sogar, Dieter, den Ruf, das ideale Ehepaar zu sein. Wie kommt das?
Das haben viele gesagt. Und ich, Isabel, ich hoffe, du stehst zu deinem Wort. Im nächsten Leben heiraten wir ja, ne? Da sind wir dann
das
wirklich
haben wir
ein
vereinbart.
Ehepaar.
Ich stehe dazu.
Okay. Ja.
Also wir sind es ja jetzt irgendwie schon. Im nächsten Leben treffen wir uns als Single und heiraten sofort. Also es war wirklich so, Marion, als wenn Dieter und ich zusammengearbeitet haben, das war über mehrere Jahre, dann hat die Regie uns manchmal gesagt, hör mal, jetzt klebt doch nicht so oft.
Auseinander. Ja.
Man kann gar keine Großaufnahme von euch einzeln nehmen, weil ihr klebt hier aneinander. Und wir mussten dann wirklich immer entgegen unserer Gefühle Abstand nehmen in einer Zeit, wo es noch gar kein Corona gab. Ist uns schwer gefallen.
Also wenn der Redakteur kam nach der ersten Stellprobe, ich wusste schon, was sein Blick sagte, Dieter, du erdrückst Isabel mit deinen Umarmungen. Bitte etwas mehr Abstand. In der Sendung hätte es dann doch wieder nicht geklappt.
Und ich meine,
ja, aber ich habe mich mich gerne erdrücken lassen. Ja. Ich habe den Dieter wahnsinnig lieb.
Und ich meine, es gehen wilde Gerüchte rund. Zum Beispiel hat man mir zugetragen, es habe mal eine private Party unterm Tisch gegeben bei irgendeiner größeren Fernsehparty. Was ist das für eine Geschichte?
Dieter, wir beide unterm Tisch?
Ja, Isabel, ich glaube, es war unsere letzte Show. Da haben wir in einer großen Bar in Frankfurt gefeiert. Und die waren alle, weißt du noch, die waren alle so vernünftig. Mary Rosa ist noch dabei. Ja, die haben alle sehr vernünftig miteinander gesprochen. Und wir beide sind irgendwann unterm Tisch gelandet und haben unsere Privatparty da unten gefeiert.
So.
Mit den Gläsern.
Aber sowas machst du eben mit. Das ist eben ganz toll. Das hat alles immer so viel Spaß gemacht mit dir, Dieter. Stimmt, genau, jetzt ist es alles wieder da.
Und irgendwann haben alle gesagt, Wo sind denn Isabel und Dieter? Und wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt, pst, wir bleiben hier, wir sagen nichts.
Wir trinken leise. Wann gibt's denn ein Wiedersehen? Also ich meine, jetzt sind wir schon hier, also dass ihr beiden heiraten werdet im nächsten Leben, das ist jetzt aufgenommen, da kann man auch
ja,
nicht
genau,
mehr hinter zurück.
In diesem Leben wollen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen miteinander verkehren. Ne?
Ja. Also freundschaftlich d'accord. Und so.
Ja. Genau, natürlich freundschaftlich. Nein, wir wollen das eigentlich, also der Wille ist da und irgendwann finden wir auch ein, wie man so schön sagt, Gebüsch. Das ist so auch so ein Prozess im Älterwerden bei mir. Jetzt, Dieter, hör genau zu. Dass ich wirklich eine andere Balance einläuten möchte mit meiner 60. Das habe ich zwar oft gesagt, aber jetzt möchte ich es auch wirklich praktizieren, weil eine Sache steht fest und das hat man spätestens in meinem Alter dann kapiert, dass die Zeit endlich ist. Und ich freue mich auf eine Zeit, die vor mir liegt, wo ich eben nicht nur wegen Terminen reise, sondern wo ich sage, ach, heute fahre ich mal nach Frankfurt, weil ich möchte einen schönen Abend mit Dieter verbringen. Und das, so stelle ich mir meine Zukunft vor.
Egal, ob auf oder unter dem Tisch. HR-Moderator Dieter Voss und seine jahrelange Mitmoderatorin bei der HR-Schlagerparty, die Sängerin und Schauspielerin Isabel Varell, heute hier im HR1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD-Audiothek.
HR1 Talk.
Wenn die Redaktion des bekannten Männermagazins Playboy bei einer Frau anruft, dann vermutlich nicht, um mit ihr tiefschürfende Interviews zu führen, sondern wahrscheinlich, um ein paar unbekleidete Hochglanzfotos zu machen. Auch im Fall unseres heutigen Gastes war das so. Isabel Varell hat sich für den Playboy ablichten lassen. Damals waren Sie Anfang 20. Haben Sie sich über das Angebot gefreut, als es kam?
Nein, ich habe das abgelehnt. Und ich war damals unter Vertrag mit dem Produzenten Jack White. Und der hat dann gesagt, wie bitte? Du kannst doch nicht den Playboy absagen. Weißt du, wie viele Frauen sich wünschen, im Playboy zu sein? Er hatte selber damals ja eine Ehefrau, die im Playboy war. Ich war dann so eingeschüchtert und habe mich dann überreden lassen, dieses Fotoshooting zu machen. Allerdings habe ich noch gekämpft um mein Bikinihöschen,
also
was ich nicht ausgezogen habe.
Also war es nicht ganz nackig. Da haben Sie sich auch drauf eingelassen, ja? So.
Ja, auf jeden Fall. Das hätte ich sonst wirklich nicht gemacht. Aber ich hätte es am liebsten gar nicht gemacht, denn das war damals noch eine andere Zeit. Heute ist das irgendwie völlig normal, dass sich jede zweite Sängerin oder internationale Popstar sich nackt irgendwo im Sand regelt, ja. Aber damals war das schon noch eine andere Zeit und ich wollte als Künstlerin wahrgenommen werden.
Und nicht als Mädchen, das sich aussieht.
Und ich war plötzlich, war ich das Mädchen von Seite 3 und war oben ohne zu sehen und bin in einer völlig falschen Schublade gelandet. Und ich habe da unglaublich drunter gelitten.
Ja. Und wenn jetzt heute jemand vom Playboy käme und sagen würde, so Frau Varell, wie ist es? Was würden Sie dann sagen?
Also ich würde das nicht machen. Ich habe weder heute das Bedürfnis, noch wie hatte ich es damals. Ich habe aber überhaupt nichts gegen ästhetische, erotische Fotos. Wenn aber eine seriöse Zeitung mich fragen würde, ob ich Lust hätte, mal aufregende, erotische Fotos zu machen, weiß ich nicht, also so wie im Film. Es müsste auch ein künstlerischer Fotograf sein. Ich würde mich gerne durchaus für ein Fotoshooting auf ein Abenteuer einlassen. Also ich habe überhaupt kein Bedürfnis, mich nackt zu machen oder noch zu zeigen, ach, guckt mal her, so kann man noch mit 60 aussehen. Aber also ganz ehrlich, ohne Photoshop geht's ja nun ohne Klamotten.
Geht's auch manchmal bei 30-Jährigen schon nicht mehr, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind.
Nicht das Bedürfnis, aber ich hätte natürlich, wenn mal ein künstlerischer Fotograf was richtig Tolles mit mir machen würde, was Aufregendes, also dafür bin ich offen, aber ich habe keine exhibitionistische Ader in mir.
Wir machen uns jetzt auch nicht nackig, sondern wir füllen gleich gemeinsam den HR1-Fragebogen aus. Und da freue ich mich drauf. Langen Atem, den braucht's im Showgeschäft und den hat sie, denn sie läuft auch mal lange Strecken. Isabel Varell, unser Gast im hr1-Talk, hat Marathonerfahrung. Wann sind Sie Ihren letzten gelaufen eigentlich?
Oh, das ist schon einige Jahre her. Und das war, glaube ich, Venedig oder...
Auch schön.
Oder Hamburg. Ja, ich habe 8 Marathonmedaillen, die habe ich alle gemacht, um ein Leben lang damit angeben zu können.
Ja.
Also ich bin allerdings jetzt eine ganz normale Läuferin. Meine Distanzen, die sind jetzt nicht mehr als 10 Kilometer. Aber eine Zeit lang war ich süchtig danach.
Wir machen jetzt Kurzstrecke und füllen unseren hr1-Fragebogen aus. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte, ja?
Okay.
Okay. Mein schönstes Privileg als Künstlerin ist?
Dass man wirklich... in der Tat manchmal gewisse Vorteile hat durch die Popularität, die man durch diesen Beruf erlangt. Man erfährt unheimlich viele schöne Streicheleinheiten, auch von Menschen, die einen auf der Straße ansprechen. Und da gibt es wunderschöne Erlebnisse.
Mich bringt es auf die Palme, wenn...
Menschen unehrlich sind, ausländerfeindlich, intolerant sind.
Ein halbes Pfund Butter kostet...
Weiß ich nicht. Und das ist etwas, wo ich manchmal denke, ich habe so ein Glück, dass ich durch den Supermarkt gehe und mir ist das ganz oft bewusst, dass ich einfach meine Lieblingsbutter nehme und nicht gucken muss, wie viel die kostet, weil ich kenne das andersrum auch.
Mein Vierfarbkugelschreiber
ist mein Glücksbringer.
Wie oft benutzen Sie den? Haben Sie den immer dabei?
Ja, ich habe den auch jetzt dabei. Ich signiere auch damit meine Bücher. Der ist für mich ganz wichtig. Ich habe irgendwann angefangen, damit Texte zu schreiben. Es ist nämlich toll, wenn man dann mit den unterschiedlichen Farben unterstreichen kann, was man unbedingt behalten will und dann mit einer anderen Farbe, was, wo man dann denkt, oh, das ist doch Müll. Also wenn ich Texte für meine Lieder schreibe, dann ist das ja ein Chaos auf den Zetteln. Und ich habe ganz viele. Und das hat sich schon übertragen auf meine Kollegin Alina Stiegler von Live nach 9, die auch schon mittlerweile süchtig nach Vierfarbstiften ist.
Okay, okay. Also diese Vorliebe weitergegeben. Das Schwierige an der Demokratie ist...
Gar nichts.
Ich möchte gern mal einen Abend verbringen mit...
Angela Merkel, das sagen wahrscheinlich alle.
Also das höre ich zum ersten Mal. Warum?
Weil ich das eine unheimlich interessante Frau finde, eine Politikerin, vor der ich ganz, ganz viel Respekt habe. Ihre Herzensentscheidung von 2015 habe ich sehr geschätzt. Und ich würde unglaublich gerne mit ihr einen Abend verbringen und mit ihr mal reden.
Von meinem Mann habe ich gelernt, dass...
Weniger manchmal mehr ist.
Ich habe Angst vor...
Nicht geliebt zu werden.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht...
Also im Bücherregal bei mir sind Bücher drin und Nippes. Da ist nichts Dolles. Ich habe auch da nicht irgendwelche schmutzigen Schuhe stehen. Nein, das...
Okay, das sind also Bücher. Das ist auch in
Bücher.
Ordnung.
Ja.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war...
Aschenbecher.
Sie klauen Aschenbecher?
In der Kneipe.
In der Kneipe.
Ja, ich klaue ja schon lange nicht mehr, aber ich habe eine kriminelle Vergangenheit.
Okay.
Als Teenager, ich habe viele Aschenbecher geklaut immer. Es war so ein Sport, ein Kneipen.
Ja.
Damals in den 70ern.
Okay, Sie haben damals auch geraucht? Das schon?
Ja.
Also die hatten dann auch irgendeinen Nutzen oder haben die sich in irgendeiner Ecke gestapelt oder haben Sie die weggeworfen?
Nee,
was
die
ist
hatten
da passiert?
Nutzen. Meine Hobbys waren damals Zigaretten drehen und rauchen.
Haben Sie aber heute von beidem, also jetzt vom Klauen und Rauchen, lassen Sie eher die Finger. Ja.
Ich klaue nicht mehr und ich rauche nicht mehr so richtig. Ich bin so ein Partyraucher geworden.
Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Isabel Varell, Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Ihr neues Buch heißt Die guten alten Zeiten sind jetzt. 3 handsignierte Exemplare davon habe ich hier vor mir liegen und die gebe ich natürlich gerne an Sie weiter, wenn Sie mir folgende Frage beantworten. In welcher hr-Reihe ist Isabel zusammen mit Dieter Voss aufgetreten? Welche hr-Reihe im Fernsehen war das? Wenn Sie die Antwort wissen, dann bitte ganz schnell ans Telefon und durchrufen unter der 0800 155 4x1. Mitmachen geht aber auch online auf hr1.de. Und für das Ausfüllen des Fragebogens, liebe Isabel, gibt es jetzt Wunschmusik vom Panikpräsidenten. Hier aber ein bisschen nachdenklicher. Udo Lindenberg, Cowboy Rocker.
Der Präsident lacht. Oh,
Der HR1 Talk heute mit der Schauspielerin und Sängerin Isabel Varell, mit der wir jetzt gedanklich kurz zurückreisen zum 14. Mai 2018 und zu diesem Augenblick. Like you.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Tim. Blümchen mitgebracht.
Danke, Thorsten Schröder. Und hier sind wir mit Live nach 9.
Um kurz nach 9.
Mit Tim Schröder.
Ja, das war der erste gemeinsame Auftritt mit Ihrem Kollegen Tim Schröder für die damals neue Vormittagssendung in der ARD. Live nach 9. Isabel, Ende 50, da ist ja für viele, kann man sagen, so langsam aber sicher Schluss mit der TV-Karriere. Ihr Freund HB Kerkeling, der hat an seinem 50. seinen Rückzug offiziell sogar bekannt gegeben. Wie war das, als plötzlich diese Anfrage kam?
Ja, das war unglaublich, also wirklich unglaublich. Ich war ja, das ist der Witz an der Sache, am Anfang, als das Angebot kam, die ersten Gespräche, dieses Kennenlernen mit der Redaktionsleiterin Niki Pantelos, war ich ja zu jung. Sie hat mir gesagt, Frau Varell, es tut mir leid, Sie sind mir zu jung.
Wieso?
Weil ihr ursprüngliches Konzept war, dass zwei Generationen vor der Kamera stehen. Mhm. Das heißt, sie hat sich vorgestellt, dass jemand noch älter ist als ich. Also ihr Wunsch wäre gewesen, so sogar an die 70. Und sie war auch im Gespräch mit jemandem. Das hat sich aber dann aus unterschiedlichen Gründen nicht ergeben. Und dann hat sie sich mit ihrer Wunschvorstellung nach unten korrigiert. Mhm. Und es gab ein weiteres Gespräch und Treffen. Und dann habe ich den Job bekommen. Mhm. Da habe ich mich unglaublich gefreut und war also wirklich auch sehr überrascht, dass das Leben mir so etwas plötzlich auf dem Tablett serviert. Eine Sendung morgens live im ersten nach dem MoMA zu moderieren, zusammen mit so tollen Kollegen. Am Anfang waren Tim Schröder und ich ein festes Team. Im Laufe der Zeit haben wir uns weiterentwickelt, Gott sei Dank. Wir waren ja am Anfang auch nicht so toll. Dann wurde wirklich von uns allen ganz hart daran gearbeitet. Und mittlerweile sind wir eine erfolgreiche Sendung im Ersten.
Mhm. Jetzt sind Sie ja der Bühnenprofi, also Sie drehen vor der Kamera. Hier sind Sie jetzt die Moderatorin in einer Live-Sendung. Wie anders ist das oder ist das gar nicht so viel anders als das, was Sie sonst im Fernsehen gemacht haben?
Es ist schon anders. Also in jedem Fall, wenn man vor der Kamera steht, in einer Magazinsendung, die unterhaltsam ist, auch informativ, sogar teilweise nachrichtlich, dann ist es schon so, dass man sich selbst ein bisschen zurücknimmt und die Themen glänzen lässt. Wenn ich die Sängerin bin, die Schauspielerin, dann geht es um mich oder um die Rolle, die ich spiele. Ja. Aber da geht es um Inhalte, die mit der eigenen Person nichts zu tun haben. Und das ist auch sehr, sehr schön. Trotzdem ist es schon so, dass wir auch wir sein dürfen und sollen und dass wir auch unsere Meinung haben. Das war mir ganz wichtig. Gleich am Anfang habe ich das auch besprochen. Wir sind zu zweit, wir tauschen uns aus, wir haben unsere Meinung und wir haben Emotionen, dürfen wir zeigen. Wir sind keine Moderationsroboter.
Also kann man auch mal so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Gab es so einen ganz besonders verrückten Augenblick, so, wo Sie dachten, ah, jetzt ist hier aber mal Rock'n'Roll in der Vormittagssendung?
Was heute noch so ein Running Gag ist, wenn man mir sagt, du Isabel, kannst du bitte heute in der Sendung nicht das Thema Hoden ansprechen? Wir hatten einmal so ein Wettertalk mit unserem Mann fürs Wetter, Thomas Ranft.
Okay.
Tim und ich, wir haben moderiert und es ging auch um den menschlichen Körper und die Temperaturen im Körper. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Thomas, es ist ja nun auch so, dass bei euch Männern der Hoden ist ja draußen. Der soll ja auch nicht so warm werden. Wie ist denn das eigentlich da mit der Temperatur?
Okay, das war immerhin sehr spontan, ne? So, aber dann
das
nicht mehr.
Sehr spontan und ich während ich das gesagt habe, habe ich gedacht, hast du jetzt gerade Hoden gesagt? Aber es ist ja keine Sauerei. Ich meine, das ist ja Biologie,
ja, das ist ja auch ein
oder?
Wissenschaftlicher Fakt, genau, so ist es.
Ich finde auch.
Isabel Varell, Moderatorin, spontane Moderatorin des ARD-Vormittagsmagazins, live nach 9, heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und Isabel Varell, Schauspielerin und Sängerin, die es auch schon mal an den Ballermann verschlagen hat, aber nicht zum Partymachen, sondern um die Partymacher zu unterhalten. Isabel, ich will ehrlich gesagt eigentlich nur eins wissen. Ist das wirklich so, wie man sich das vorstellt? Also saufen bis zum Abwinken und grölende Massen, die nicht mehr ansprechbar sind?
Ja.
Okay.
Also ich habe das zu einem Kapitel gemacht, diese Erfahrung meines Lebens. Aber die Jahre zuvor habe ich diese Geschichte geheim gehalten, diesen Misserfolg, den ich dort gelandet habe. Aber das gehört ja nun mal dazu, wenn man ein Buch schreibt, dass man auch die Hosen runterlässt. Und jetzt bereitet es mir sogar Vergnügen, nachdem ich das alles auch verdaut hatte. Ich habe das Angebot bekommen eines Tages, es kam so ein bisschen durch den Kollegen Jürgen Drews, den ich auch sehr mag. Und mir erschien das auch plausibel, als er sagte, du Isabel, die wollen sich da jetzt auch ein bisschen öffnen für richtige Künstler. Und ich habe nur gedacht, boah, aber so Auftritte mitten in der Nacht und dann sind die doch alle betrunken und so. Aber
und das war ja gar nicht mitten in der Nacht, das war ja sogar früh am Morgen, wenn man so will.
Das war unglaublich,
ne?
Ja. Marion. Ich habe mich darauf eingelassen, aber ich habe dann natürlich gemerkt, dass das überhaupt nicht meine Bühne ist. Hm. Ich muss aber auch sagen, der Rubel muss ja auch in unserem Beruf immer rollen. Und ich muss schon sagen, ich hatte auch in meinem Leben früher, Gott sei Dank, längere Zeit nicht mehr Existenzängste. Das ging nicht immer alles so glatt. Und ich habe auch natürlich gelegentlich auch mal dann auch ein Angebot angenommen. Ich bin ja auch in irgendwelchen Zelten auch mal aufgetreten. Das war nicht immer alles toll. Ich musste ja auch Geld verdienen. Ich habe mich zwischendurch einfach auch mal ganz simpel wie ein Handwerker gesehen. Wenn irgendwo eine Wand gestrichen werden muss, dann muss der dahin. Da kann der sich auch nicht immer die Penthäuser aussuchen.
Und ich glaube, das macht man sich gar nicht so klar. Deshalb ist es auch wichtig, dass man das ab und zu mal sagt. Ja, also auch die Künstler, auch die Sänger, auch die können sich nicht immer alles aussuchen. Die müssen halt einfach auch mal ihre Miete bezahlen. Ne?
Ja, ich meine, früher war das viel mehr Schein. Ich habe das nicht immer zugegeben, aber heute kann ich das. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Das ist die schöne Seite des Älterwerdens. Also viel früher, da habe ich doch solche Dinge nicht zugegeben. Ich habe natürlich auch immer die Altersvorsorge im Blick gehabt. Und manchmal geht es mir sehr unter die Haut, wenn ich Kollegen sehe, die eben nie, auch nicht im Alter, wählerisch werden können. Ganz einfach, weil sie immer noch irgendwo ihr Brot verdienen müssen.
Wir reisen jetzt musikalisch jedenfalls nicht an den Ballermann, sondern wir reisen in die funkelnde Glamrock-Welt der 70er. Und dort erwarten uns die Jungs von The Sweet mit dem Ballroom Blitz. Und das ist Wundmusik für Isabel Varell. Freundschaft ist die Musik meines Lebens. Das schreibt Isabel Varell in ihrem neuen Buch »Die guten alten Zeiten sind jetzt«. Isabel, als Mensch, der viel unterwegs ist, weil er auf Tour geht oder drehen muss, wie kann der Freundschaften so pflegen, dass sie halten?
Ja, Mario, das ist manchmal gar nicht so leicht, denn ich bin oft Monate weg in anderen Städten, in festen Engagements. Und logischerweise gibt es dann einfach runde Geburtstage, Hochzeiten ohne mich. Und es gibt auch Beerdigungen, Abschiede manchmal ohne mich. Und das tut manchmal unglaublich weh. Und da brauche ich und habe immer gebraucht viel Toleranz von meinen Freundinnen und Freunden, die das aber immer verstanden haben. Ich kann nicht einem Theaterintendanten sagen, meine Freundin in Düsseldorf braucht mich jetzt, weil es ihr nicht gut geht. Dann sagt er, super, ich habe aber jetzt ein ausverkauftes Haus und wenn der Vorhang aufgeht, dann stehen sie da. Es ist einfach nur mal so. Man kann in anderen Berufen immer irgendwie noch was tricksen und auch mal blau machen und dann mal für Freunde da sein. In meinem Beruf geht es einfach nicht. Nun, einfach abhauen, Konventionalstrafe, die man dann zahlen muss, ist nicht auszumalen. Und so ist es manchmal schwer gewesen, aber ich habe es hingekriegt. Und manchmal geht es noch nicht mal übers Telefon. Ich habe das Glück, dass ich Hauptrollen spiele und dann brauchen sie den Tag einfach zu regenerieren. Ich muss dann manchmal den ganzen Tag schweigen, um meine Stimme zu regenerieren. Ich kann dann nicht mich den ganzen Tag ans Telefon hängen. Ja. Das ist auch noch so das nächste Problem. Es ist halt so, ich bin ein Vagabund. Meine Freunde wissen das und haben auch Verständnis und ich tue auch alles, was irgendwie geht, um meine Freundschaft immer wieder zu zeigen. Aber man muss es auch tun.
Also Sie haben teilweise auch ganz langjährige Freunde, die gar nichts mit dem Showgeschäft zu tun haben. Gibt es denn auch echte Freundschaften im Showgeschäft? Also da ist ja viel Konkurrenz, auch viel Oberflächlichkeit, viel Unsicherheit und so. Gibt es da auch echte tiefe Freundschaften?
Es gibt Konkurrenz und all diese Dinge, die Sie aufgezählt haben, in jedem anderen Beruf auch. Es ist immer nur ein Vorurteil gegen unsere Showbranche. Aber all diese Dinge, die Sie aufgezählt haben, die sind in jedem Beruf vorhanden, in absolut jedem. Es gibt diese Konkurrenzgefühle, aber nicht, wenn man sich mag und befreundet ist. Und deswegen kann man die Frage nur so beantworten. Natürlich geht Freundschaft innerhalb dieses Berufes. Meine Freundin Birgit Schrowange ist seit 40 Jahren meine Freundin. HP Kerkeling ist es. Meine Freundin Hannelore ist Arzthelferin, die kennt kein Mensch. Und viele andere eben auch. Aber natürlich gibt es, das ist völlig egal, aus welchem Beruf man kommt.
Die Schauspielerin, Sängerin und Buchautorin Isabel Varell heute hier im HR1 Talk. Nur wenn man die Hosen runterlässt, wird man beschenkt mit neuen Geschichten des Lebens. Das sagt die Schauspielerin und Sängerin Isabel Varell. Und sie hat die Hosen runtergelassen, als sie sich nach vielen Jahren im Musik- und Showgeschäft nochmal an was ganz anderes getraut hat. Sie hat nämlich eine Ausbildung gemacht. Eine kompakte Ausbildung zum systemischen Coach. Isabel, Anlass dafür war der berühmte Kloß im Hals. Warum hat er Ihnen so zu schaffen gemacht?
Ja, also ich hatte eine Schlüsselsituation in einem beruflichen Treffen. Ich war mit meinem Team zusammen und wir hatten eine Besprechung. Und dieses Team hatte zuvor einen großen Fehler gemacht mit einem Vertrag. Und ich wollte dieses Thema in dieser Sitzung ansprechen und bin dann von einem dieser Menschen, mit denen ich ja zusammenarbeite, über den Mund gefahren. Der ist mir über den Mund gefahren und hat mich so richtig angeschimpft. So fühlte sich das für mich an. So, da brauchen wir jetzt nicht mehr zu reden. Und irgendwie hat mich das so getriggert. Plötzlich schnürte sich mein Hals zusammen und ich bekam einen Kloß im Hals und habe mir nichts anmerken lassen. Habe dann die Fassung wieder bekommen irgendwann. Aber nach dieser Besprechung bin ich nach Hause gefahren, habe mir gedacht, Moment mal, das ist doch nicht normal. Du bist Mitte 50 und reagierst innerlich wie ein Kind. Das geht doch nicht, da muss man doch drüber stehen. Vielleicht hören uns jetzt auch Menschen zu, die sagen, ja meine Güte, das muss man doch aushalten können. Aber irgendwie habe ich es nicht ausgehalten. Und dann habe ich mir gedacht, du musst was machen. Also entweder ich gehe zu einem Coach und dann war die nächste Idee, Moment mal, ich werde Coach, dann kann ich mich vielleicht selber coachen. Dann habe ich ratzfatz mir so ein Institut ergoogelt. Da konnte man so eine systemische Coaching-Ausbildung in einem Kompaktkurs über 4 Monate machen, was normalerweise über ein Jahr geht.
Und was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen? Was war das Wichtigste für Sie, was Sie in diesen 4 Monaten gelernt haben?
Ich habe gelernt, warum bin ich so, wie ich bin? Was macht das mit mir? Welche Prägungen habe ich? Wir haben alle Prägungen aus der Kindheit. Wichtig ist, dass man das Verständnis für sich selber hat, aber dass man es auch einfach ein bisschen beeinflussen kann. Ich kann in der Tat in manchen Situationen des Lebens mich selber coachen.
Liebe Frau Varell, liebe Isabel, am Ende unseres Talks, da ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, ein Gedicht, eine Lebensweisheit, Motto. Das kann ich Ihnen überlassen.
Was du bist, muss aus dir selbst entstehen. Das ist ein Satz aus einem Liedertext, den ich geschrieben habe. Das ist so ein Lebensmotto von mir. Ich glaube, dass man nicht durchs Leben gehen sollte als Opfer, sondern dass wir eigentlich auch vor allem ab einem bestimmten Alter irgendwo die Verpflichtung haben, wenn man an sich selbst Entwicklungsfelder entdeckt, dass man die anpackt. Und nicht einfach sagt, ah, ich bin eben so und da ist mein Fehler und meine Schwachstelle, sondern das Recht hat man dazu, das so zu sagen, das habe ich auch, aber einfach dran zu arbeiten. Wenn wir etwas ändern wollen an uns, dann müssen wir es selber tun und die Schrauben in uns finden und nicht darauf warten, dass jemand anders uns von außen irgendwie da in den Arm nimmt. Ja, es heißt, an sich selbst zu arbeiten.
Isabel Varell, es war mir eine Freude.
Es war mir auch eine große Freude. Vielen Dank.
Und unseren HR1 Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
HR1, genau meins.